Heute bei Apropos, die Lage in Taiwan. Die Welt, so hat man das Gefühl, ist in den letzten Jahren fragil geworden. Die grossen Mächte nehmen sich, was sie wollen. Oder sie versuchen es zumindest. Die USA in Grönland, in Venezuela, vielleicht bald in Kuba. Russland in der Ukraine. Und von China weiss man, dass es unbedingt Taiwan will.
Taiwan ist Chinas Sanctionsgebiet.
Notfalls auch mit Gewalt.
China has launched its most extensive and closest military drills around Taiwan, mobilizing naval, air and ground forces.
In Taiwan bereiten sich die Leute aufs Schlimmste vor. Zum Beispiel in Überlebenskursen, wo es darum geht, wie man sich in der Wildnis durchschlagen könnte, falls die Chinesen tatsächlich kommen und einmarschieren. Die China-Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger, Lea Sahai, war in Taiwan auf Recherche. Und erzählt uns heute davon in einer neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung und den anderen Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Lea.
Hi.
Lea, dass wir das Gefühl für unser heutiges Thema bekommen, wo genau liegt Taiwan und wie gross ist Taiwan?
Ich musste nachgucken, dass es auch einen guten Vergleich für die Schweizer gibt. Also in Deutschland würde man immer sagen, es ist so groß wie Baden-Württemberg. Es ist aber auch ungefähr so groß wie die Niederlande. Naja, und dann hat Taiwan halt das große Pech, dass es genau gegenüber von China liegt. Es trennt sie ja nur die Taiwanstraße, eine extrem wichtige Handelsroute weltweit, aber auch doch ein recht enges Gewässer. Und da ist ja genau auch eben der Spielort dieses großen Konflikts.
Taiwan gilt als Vorzeigedemokratie, ist in aller unmittelbaren Nähe zu China. Und das China ist auch darum eine existenzielle Bedrohung für Taiwan. In aller Kürze. Warum gibt es einen Konflikt zwischen China und Taiwan?
Ich versuche es in ganzer Kürze, aber es ist natürlich ein unheimlich langer, vor allem historisch begründeter Konflikt. Ich versuche es wirklich verständlich zu machen. Im Prinzip muss man wirklich eine ganze Weile zurück zu der Zeit, wo das chinesische Kaiserreich endet. Also bleiben Sie bei mir. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts passiert eigentlich das, was überall auf der Welt oder in vielen Teilen der Welt passiert. Irgendwie Staaten wagen den Sprung in die Moderne oder fragen sich, wie wollen sie in der Moderne als Staat funktionieren. In China endet das Kaiserreich und es folgt die Gründung einer Republik mit ganz unterschiedlichen Kräften. Das große Dilemma dieser Zeit und Epoche in China ist, dass diese Republik nie eine volle Stärke hat. Also es gibt in China viele verschiedene Kräfte, es gibt Warlords, es gibt viele Konflikte, aber die führende Partei damals, die eben auch die Republik China führt, das ist die Kuomintang oder kurz KMT. Das sind die Nationalchinesen, nennt man die damals. Und diese Partei regiert China. Wie gesagt, es gibt viel Konkurrenzkämpfe und Machtkämpfe überall im ganzen Land. Und parallel entsteht eben noch eine weitere Kraft und das sind die Kommunisten. Und im Prinzip beginnt dann irgendwann ein Bürgerkrieg, bedeutend eben zwischen den Kommunisten und der KMT. Das Ganze kommt so ein bisschen zu einem kurzen Burgfrieden, als die Japaner in China einfallen. Das passiert ja in den 1930er Jahren. Und die Kommunisten und die KMT sagen, man will erstmal gemeinsam gegen den einfallenden Gegner, Japan, vorgehen, schlägt den zurück. 1945 endet ja der Zweite Weltkrieg. Und der Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und der KMT geht im Prinzip wieder los. Und die Kommunisten setzen nicht durch. Klar, 1949, Mao Zedong steht auf dem Platz des Münchner Friedens, ruft die Volksrepublik aus. Und die KMT, diese Regierungspartei in China, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs auch mit den Amerikanern zusammenarbeiten, zieht sich zurück. Und wo zieht sie sich hin zurück? Sie gehen nach Taiwan. Taiwan ist für 50 Jahre damals eine japanische Kolonie gewesen. Also müssen das natürlich mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg zurückgeben. Die KMT übernimmt das und zieht sich dann, als sie den Bürgerkrieg verliert, zurück. So, und also ich hoffe, das ist ja bisher noch ganz gut verständlich. Es ist halt unheimlich kompliziert, aber es ist natürlich der Kern des Konflikts, weil wir sprechen zwar von Taiwan, aber offiziell heißt Taiwan die Republik China. Denn die KMT zieht sich ja nur zurück und denkt, eines Tages irgendwie schlagen wir wieder zurück und holen uns unser China von den Kommunisten zurück. Und das ist im Prinzip der Grundkonflikt, der diesem ganzen historischen Durcheinander irgendwie zu Fuße liegt. Denn was dann ja eben passiert, sind ja Jahrzehnte von Rivalität. Unter Mao Zedong gibt es ja auch Angriffe auf Taiwan, aber im Prinzip so einen eingefrorenen Status quo. Und das ist im Prinzip, worum es heute geht. Die Chinesen, also die Volksrepublik, die Kommunisten sagen, Taiwan sei schon immer ein Teil Chinas gewesen. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, wie weit man da historisch zurückgehen will. Aber es gibt sozusagen die Vorstellung, und das ist auch so ein bisschen die Motivation auf Seiten der Volksrepublik und da vielleicht vor allem Xi Jinping. Man will sozusagen erreichen, was Mao Zedong nicht erreicht hat. Xi Jinping ist ja, glaube ich, sehr mit seinen eigenen Leistungen beschäftigt zum Ende seines Lebens hin. Und wenn er sich Taiwan holen könnte, wenn Taiwan zurückgeholt werden könnte zu China, Teil der Volksrepublik war es ja nie, aber zurück nach China, dann würde er eben, naja, mindestens mal auf der Stufe vom Staatsgründer Mao oder vielleicht sogar darüber stehen. So, das ist sozusagen die historische Kulisse, vor der sich der ganze Konflikt abspielt.
Gilt das eigentlich auch umgekehrt? Haben die Leute in Taiwan bis heute immer noch das Gefühl, dass eigentlich Festland China zu ihnen müsste gehören?
Ich glaube, das große Dilemma ist, man hat das auf der einen Seite halt mit den Kommunisten zu tun, die unheimlich viel selbst damit beschäftigt sind, zu erklären und zu definieren, was eigentlich chinesisch ist und wie sie ihr eigenes Land ausgestalten und sehr wenig damit beschäftigt sind, wer oder was dieses Taiwan eigentlich ist. Und Taiwan ist eine unheimlich pluralistische, komplizierte Gesellschaft, wie alle Länder auf der Welt natürlich, irgendwie mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Und ich würde es mal grob zusammenfassen, auf Taiwan haben immer schon Leute gelebt. Und dann gibt es verschiedene Wellen von Festlandchinesen, die sich in Taiwan ansiedeln zusätzlich. Dann gibt es die Welle der KMTler, die eben nach der Niederlage des Bürgerkriegs nach Taiwan fliehen. Und in diesen unterschiedlichen Generationen und Hintergründen, die einen, die sagen, wir sind doch im Herzen sozusagen Chinesen, Festlandchinesen. Dann gibt es die, die sagen, wir sind nie Festlandchinesen gewesen, wir sind Taiwaner gewesen, immer schon. Es gibt ja auch indigene Völker in Taiwan, die ganz eigene Sprachen sprechen, ganz eigene Kultur haben. Dann gibt es die, die vielleicht vor dem Bürgerkrieg nach Taiwan gekommen sind. Es gibt einfach 1000 Antworten darauf, wie sich Taiwaner selbst beschreiben. Und ihr großes Dilemma ist halt leider, dass sie mit diesem China heute zu tun haben, dass ihnen im Prinzip sagt, wir sagen euch, wer oder was ihr seid Chinesen. Und das ist so ein bisschen das Komplizierte an dem Ganzen. Es gibt ja im Prinzip heute zwei große, es gibt auch noch mehr, aber zwei große dominierende Parteien. Das eine ist die KMT. Das ist sicher eine andere Partei heute natürlich als damals. Aber die stehen heute im Prinzip für die politische Kraft in Taiwan, die sagt, wir müssen mit China auskommen, wir müssen mit den Dialog suchen. Die KMT-Chefin ist ja auch gerade nach China gefahren. Da wurde ich auch sofort gefragt, so kommt jetzt der Anschluss oder so. Ja, ist das jetzt die Vereinigung? Das glaube ich nicht. Aber sie sagen sozusagen, wir müssen noch die wirtschaftlichen Chancen nehmen. Ja? Wir dürfen nicht provozieren. Wir müssen, dürfen die doch nicht ärgerlich machen in Peking. Und auf der anderen Seite hat man die DPP, die Demokratische Fortschrittspartei. Und die sagt auch nicht, wir sind unabhängig. Das ist ja sozusagen die rote Linie, die China ganz klar gezogen hat. Aber sie sagen, wir sind ja de facto unabhängig. Ja, wir haben ein eigenes Staatsgebiet, wir haben eine eigene Währung, wir sind eine Demokratie, wir haben ein Rechtssystem. Wir müssen das nicht laut aussprechen, aber wir wissen ja alle, wie es ist. Und wir dürfen uns vor allem von China nicht vereinnehmen lassen, weil wenn man ihnen die Hand hinstreckt, ja, dann ist das vielleicht schon der Anfang vom Ende. Und das sind im Prinzip die zwei politischen Kräfte. Und das Tolle und was ich immer begeisternd finde an Taiwan, es ist eben eine unglaublich gesunde Demokratie, die in der Lage ist, das auch auszuhalten. Das muss man ja auch aushalten, diese ganz fundamentale Frage miteinander auszudiskutieren. Und es gibt sicher auch Polarisierung, wie überall. Und die chinesische Seite versucht das natürlich auch zu provozieren. Aber man hat halt gelernt, miteinander auszuhalten, dass die einen sagen, ich fühle mich als Chinese, und immer mehr, vor allem ja junge Leute, eben sagen, ich fühle mich nicht mehr als Chinese, ich fühle mich nur als Taiwaner, und das soll doch irgendwie auch mein Recht sein.
Das ist Perspektive von Taiwan aus. Wir schauen jetzt von der anderen Seite, vom grossen China auf das kleine Taiwan oben runter. Dort versucht man schon länger, Taiwan wieder zurückzuholen. Was für Strategien hat China bis jetzt angewendet?
Was China im Moment macht, ist, was von vielen Experten ja als Konflikt an der Grenze zum Krieg bezeichnet wird. Also eine allumfassende Strategie, auf der einen Seite diplomatisch. Taiwan wird ja auch von den allermeisten Staaten der Welt nicht als Staat anerkannt. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Zum Beispiel verhindert China, dass Taiwan in den allermeisten Vereinten Nationsorganisationen keinen Platz hat. Nur als Zuschauer, zum Beispiel in der Weltgesundheitsorganisation. Während der Pandemie war das natürlich ein riesiges Thema. Also ja, man isoliert sie diplomatisch. Man setzt sie wirtschaftlich unter Druck, immer wieder, wenn Taiwan was passiert, was Peking nicht passt, verhängen sie ja wieder irgendwelche Exportstopps, also dass irgendwelche Früchte zum Beispiel nicht nach Taiwan exportiert werden können oder eben andersrum, Taiwan nicht nach China. Und dann gibt es natürlich die massiven Militärdrohungen. Also eine rapide Zunahme von Militärübungen in der Taiwanstraße. Und natürlich auch, also alle Staaten, die mit Taiwan Kontakt halten und vielleicht auch intensivieren wollen, geraten halt auch immer wieder unter Druck. Also jeder kleine Besuch eines Bundestagsabgeordneten oder eines politischen Vertreters wird genau aus seinen Pekings gesehen. Und man muss schon sagen, vor allem nach dem zweiten Amtsantritt von Trump, ist dieses Thema Taiwan gerade hier in Peking omnipräsent. Jedes Gespräch wird hier anscheinend auf diplomatischer Ebene erstmal mit einem kleinen historischen Abriss irgendwie begonnen, wie das angeblich alles gewesen sein soll und wie man gefälligst über Taiwan zu sprechen hat.
Was ausgeblieben ist bis jetzt, ist die grosse militärische Eskalation. Ganz banal gefragt, warum?
Naja, erstmal ganz praktisch gesprochen ist Taiwan laut Militärexperten verdammt schwer einzunehmen. Also Taiwan ist eine extrem hügelige Insel mit ganz wenig Strand. Und Taiwan verfolgt ja auch diese Strategie des Stachelschweins, heißt es ja. Also sie versuchen sie sozusagen maximal, ist schwierig zu machen für einen Angreifer. Aber wichtiger als das ist natürlich, dass die USA als Schutzmacht gelten und es offen halten, ob sie eingreifen würden in einem Fall eines militärischen Angriffs von chinesischer Seite.
I know you have said that Xi Jinping wouldn't dare move militarily on Taiwan while you're in office. But what if he does? Would you order US forces to defend Taiwan?
You'll find out if it happens. And he understands the answer to that.
Also diese strategische Ambiguität heißt es ja. Und ich glaube darüber hinaus, das hängt ja ein bisschen miteinander zusammen, Peking ist sich, glaube ich, darüber im Klaren, oder sie glauben selbst, dass sie diesen Angriff nicht gewinnen könnten, momentan. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. In China gibt es einen ganz massiven Korruptionsskandal in den obersten Rängen des chinesischen Militärs. Auch irgendwie fast 15 Jahre nach Amtsantritt vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, der die unmittelbar mit einer Antikorruptionskampagne begonnen hat, zeigt sich halt jetzt, dass er offensichtlich dem Militär nicht vertraut. In China ist das Militär eine Parteiarmee, also die Loyalität liegt bei der Partei, nicht beim Staat. Und trotzdem gibt es diese massiven Vorfälle jetzt. Das heißt, offensichtlich vertraut Xi seinen eigenen Generälen nicht. Auch das ist nochmal so ein Argument, warum viele Experten davon ausgehen, dass es jetzt nicht unmittelbar möglicherweise eben zu so einem Angriff kommen könnte. Also wenn ich die Anekdote mal noch erzählen darf, ich habe mal hier mit einem staatlichen Vertreter gesprochen und er hielt mir dann auch wieder so einen Taiwan-Vortrag, wie man sie hier viele bekommt. Und dann meinte ich so, sagen Sie mir mal, was ist sozusagen eigentlich der Plan für Taiwan? Also wenn ihr das dann habt, was macht ihr dann mit den 24 Millionen Taiwanern? Ja, ist es dann sozusagen Modell wie Hongkong? Ist es ein Land, zwei Systeme? Oder werdet ihr dann Militärdiktatur errichten? Also was ist der praktische Plan? Und dann fing er so, wurde ganz rot, fing an zu stottern und sagte, ich bin mir sicher, dass unsere Führer sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Das fand ich doch irgendwie kurios für einen relativ hochrangigen chinesischen Offiziellen.
Was man sagen ist, dass die Situation ziemlich volatil ist. Du bist gerade kürzlich nach Taiwan gereist, um dir selber ein Bild zu machen. Spürt man dort etwas von der chinesischen Bedrohung? Ganz konkret.
Vielleicht darf ich das auch noch so ein bisschen erzählen, weil ja nicht jeder so unbedingt schon mal in Taiwan gewesen ist. Ja? Taiwan ist eine unfassbar fantastische, tolle Gesellschaft. Also zum Beispiel das erste Land in Asien, das die Homo-Ehe zugelassen hat. Irgendwie einer der Warnhinweise von der Bundesregierung. Ich letztens nachgeguckt, ist, man kann, wenn man nach Taiwan reist, kann man immerhin in eine Demo geraten, weil die Leute einfach auf der Straße demonstrieren können. Da soll man doch bitte aufpassen. Das ist natürlich was, was einem in China jetzt auf der Straße nicht passiert. Ich komme da immer an, da kommen erstmal meine ganzen Messenger-Nachrichten durch, weil mal ausnahmsweise eben keine Internetzensur herrscht. Und man kann mit jedem sprechen, man kann Interviews aufsetzen. Es ist wirklich die Vorzeigedemokratie, das sagt man nicht nur so. Tolle Experten, viele Ideen auch darüber, wie man Demokratien stärkt im Angesicht der ganzen Herausforderungen irgendwie mit der Digitalisierung und so weiter. Und diese ganzen Militärübungen, wir schreiben dann ja immer hoch und runter, kommt jetzt der Krieg, kommt jetzt der Krieg. Im Alltag sind die Taiwaner nicht naiv. Es gibt irgendwie Apps, wo man den nächsten Bunker findet und so weiter. Ja, es ist schon ein bisschen anders. Aber wenn diese Militärübungen sind, dann fahren die Taiwaner am ehesten noch da irgendwie hin, um mal zu gucken, so aus touristischem Interesse, wie diese chinesischen Kriegsschiffe da so rumfahren. Ja, und auf der anderen Seite hast du diese fürchterlichen Propagandavideos. Aber das schieben die Taiwaner, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen weg und der Alltag geht irgendwie weiter. Aber, und das ist ja, was ich jetzt auch gerade gemacht habe, warum ich nach Taiwan gefahren bin für eine Reportage, es hat sich schon was geändert in Taiwan durch den Ukraine-Krieg, also 2022, weil es natürlich das Szenario ist, in dem sie sich einfach wiedererkennen. Man hat halt irgendeinen großen autokratischen Staat, der irgendwie ein kleines Land überfällt. Und darin haben sich halt einfach viele Taiwaner wiedererkannt. Und sie erkennen sich, glaube ich, auch in der mutigen, tollen, irgendwie kraftvollen Antwort der Ukrainer wieder. Und das gar nicht militärisch, sondern vor allem, wie die Zivilgesellschaft auf diese Herausforderung reagiert. Und das habe ich mir in Taiwan angeguckt. Seit 2022 gibt es zahlreiche Organisationen, die nicht von der Regierung getragen werden oder vom Militär, sondern wirklich aus der Gesellschaft herauskommen und zum Beispiel sich gegenseitig erste Hilfe beibringen. Oder den Kurs, den ich auch noch besucht habe, das war dann halt eben grundlegende militärischen Kenntnissen. Wie kann ich mich orientieren? Irgendwie, wie funktioniert eigentlich ein Kompass und so weiter? Und das ist schon eine Antwort. Eigentlich ist sie sehr charakteristisch für die Taiwaner. Sie ist weder kriegslüstern, noch ist sie panisch, noch ist sie irgendwie überdreht und schrill. Sie ist mehr so höflich, zurückhaltend und sehr pragmatisch. Ich habe auch eine junge Frau, eine Mutter irgendwie länger da begleitet, die irgendwie 3 Kinder hatte. Die hatte sie auch dabei und die hat gesagt, wir wollen das nicht, ich will das nicht. Aber ich habe halt irgendwie als Mutter zunehmend halt auch das Gefühl, dass es in meiner Verantwortung liegt, wenn etwas passieren würde, darauf dann reagieren zu können. Und das ist halt das große Drama in Taiwan. Es liegt halt eben nicht in ihren Händen. Sie können nichts dazu, was in Peking gedacht und getan wird. Und diese zunehmende Aggression und diese Drohungen, darauf können sie halt leider, leider nur reagieren und nicht so richtig was dagegen tun.
Was lernt man denn in so einem Kurs?
Ich war einen Tag mit denen unterwegs und es war im Prinzip, was haben sie da gemacht? Sie haben gelernt, wie du dich im Gelände bewegst, ja, wie man sich irgendwie als Gruppe miteinander aufteilt, wo man Wasser finden kann, wie man sich ohne GPS an der Sonne orientieren kann, wie man Entfernungen abschätzt und so weiter. Ich meine, so ein bisschen das Traurige an der ganzen Sache ist natürlich dann schon, also in der Region, in der wir waren, das war in Zentral Taiwan, sollte dort jemals das chinesische Militär angekommen sein, dann wäre man, glaube ich, an einer Stelle in diesem Krieg, in dem man halt wahrscheinlich sagen müsste, dass die Amerikaner nicht eingegriffen haben und dass die Weltgemeinschaft weggeschaut hat. Und das hat dann schon so eine gewisse Schwere, mit welcher Würde die Taiwaner irgendwie versuchen, etwas zu ändern, was wirklich keiner will. Aber also für mich war schon schön dann auch zu sehen oder das war einfach berührend zu sehen, an keiner Stelle hat jemand dieses Wort Volksrepublik oder Chinesen auch in den Mund genommen. Also da wurde nicht irgendwie auf Zielscheiben gezielt oder die Leute wurden nicht heiß gemacht oder so. Ganz im Gegenteil, sondern Es war eher so eine Gemeinschaft irgendwie, die etwas tut, irgendwie, was sie vielleicht nicht wollen, aber wo sie versuchen, miteinander irgendeine Stärke darin zu finden. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so versteht, ja, aber es ist einfach, es ist einfach eine unheimliche Tragödie. Das, was ja im Prinzip das Novum an diesem ganzen Konflikt ist, zum ersten Mal auch innerhalb der Geschichte, dass die Partei und Xi Jinping ja gesagt haben, der Wiederaufstieg Chinas kann nur gelingen, wenn bis 2049, wo man dann wieder wirtschaftlich, politisch und militärisch für eine Weltmacht sein will, wenn man dann auch Taiwan hat. Und damit hat er die Partei, hat Xi, dem Ganzen eine Deadline gegeben. Und das ist neu. Also man hat immer gesagt, Status quo, und die Chinesen verschieben den Status quo schon immer ein Stückchen weit in ihrem Interesse. Aber es gab halt sozusagen immer so dieses Arrangement, glaube ich, auf beiden Seiten. Wir spielen auf Zeit. Und auf chinesischer Seite ist, glaube ich, denen einfach klar geworden, dass je länger sie warten, desto mehr Taiwaner sagen eben, wir haben damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und dadurch hat, glaube ich, die chinesische Seite das Gefühl, es ist, die Zeit läuft gegen sie. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt auch noch spekulieren, aber man spürt halt auf chinesischer Seite, gerade in der Führung, einfach eine Ungeduld, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Und jetzt eben diese Deadline. Und das ist, gibt dem Ganzen natürlich auch eine andere Brisanz.
Was die einzelnen Leute machen und was die einzelnen Leute können machen, sind so private Kurs zu belegen, zu schauen, wie man sich im Dschungel bewegen kann. Was tut denn der Staat unternehmen? Was macht der, um sich gegen eine Invasion zu wappnen?
Also einerseits gibt es tatsächlich die Bemühung, auch das Militär zu modernisieren. In den Zeiten der größeren Annäherung zu China, auch unter der Führung der KMT, ist viel von dem zurückgebaut worden. Also da gehen die Leute zum Beispiel, müssen jetzt länger wieder zum Wehrdienst gehen. Und es gibt im Prinzip zwei Punkte. Natürlich versucht Taiwan für sich zu werben. Natürlich versuchen sie daran zu appellieren, was historisch eigentlich vereinbart wurde. Dass es ja den Grundsatz eigentlich geben sollte, dass so eine Vereinigung nur möglich ist, wenn sie friedlich ist und von beiden Seiten gewollt. Ja, sie können immer wiederholen und wiederholen. Die chinesische Seite versucht massiv, auch die ja, verschiedenen Vereinbarungen, die Resolution, die 1971 geschlossen wurde, immer wieder in ihrem Interesse umzudeuten, sodass irgendwie auf allen Seiten nicht mehr so ganz klar ist, was eigentlich diese China-Politik ist, den sich viele Staaten verpflichtet haben. Also sozusagen sich diplomatisch Unterstützung zu holen. Ich denke halt schon, dass sie auch gesehen haben aus dem Ukraine-Krieg, das ist ja, glaube ich, auch so die Überraschung in Europa gewesen, der Krieg beginnt und alle gucken umher in der Welt und sagen, es muss doch Unrecht in euren Augen sein. Und ganz viele Staaten sagen, wir haben unsere eigenen Probleme und das Größte ist gerade die Brotpreise. Ja, uns interessiert im weiteren Sinne dieser Überfall nicht. Und ich glaube, das ist schon eine der Kernerkenntnisse, wo sich Taiwan auch sehr klar darüber ist, sollte etwas passieren, wäre es, glaube ich, schon jetzt so, dass der allergrößte Teil der Weltgemeinschaft mit der Schulter zuckt und sagt, was interessiert mich diese Insel, die so groß ist wie die Niederlande. Und deswegen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die in Taiwan funktioniert haben in den letzten Jahrzehnten, die Industriepolitik, die sie betrieben haben. Taiwan ist der wichtigste zentrale Hersteller von Chips, die im Prinzip in allen Geräten stecken, die man heute im modernen Leben braucht. Einerseits und gleichzeitig eben die Taiwanstraße, die bei einer möglichen Blockade sofort heftige, große wirtschaftliche Verwerfungen nach sich ziehen würde. Und ich glaube, das ist sozusagen die Kernstrategie oder die wichtigste Strategie, an der Taiwan gerade festhalten kann, dass es einfach doch allen wehtun würde. Und zwar ganz massiv. Es gibt ja Berechnungen, wo gesagt wird, ein solcher Konflikt dort in der Region könnte 10% des globalen GDP kosten. Ich glaube, man muss einfach so klar auf dieses Thema gucken und sagen, das ist nicht nur eine theoretische irgendwie Debatte oder eine historische Frage, wer denn jetzt wo wann war, sondern ganz klar, das bedroht im Prinzip den Wohlstand, nicht nur den Frieden, sondern auch den Wohlstand der Weltgemeinschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtigste Pfand, den Taiwan in der Hand hat.
Es ist wirklich sehr komplex. Wenn du jetzt all das zusammennimmst, was auf der Welt passiert, was in Taiwan passiert, was in China passiert, was glaubst du, was ist denn das realistischste Szenario für die nächsten paar Jahre?
Ich glaube sozusagen, unsere ganze Debatte darüber, was wird passieren und der Krieg, ich glaube, dass sie uns unheimlich im Weg steht, weil sie verbirgt, was halt jeden Tag und permanent und das seit Jahren in der Taiwanstraße passiert. China verschiebt systematisch jeden Tag und jetzt auch, wo wir sprechen, den Status quo. Der Status quo ist, man ist sich auf geeinigt, beide Seiten stimmen zu, friedlich sich wieder zu vereinen oder sich zu vereinen. Und was aktuell ja aber passiert, ist im Prinzip ein Dauerangriff unterhalb von dem, was eben vielfach sichtbar ist, von einer Mischung aus Wahleinmischungen, Medien, die unter Druck gesetzt werden, Politiker, die unter Druck gesetzt werden, die Militarisierung der Taiwanstraße, die diplomatische Isolation von 24 Millionen Menschen, die jedes Recht haben sollten, auch in den Vereinten Nationen vertreten zu sein. Dieses Gesamtpaket, dieser Dauerdruck, das ist ja im Prinzip das, was China auch gerade zu seiner Kernstrategie gemacht hat. Sie wollen die Taiwaner zermürben, bis sie irgendwann das Gefühl haben, wir können uns eh nicht mehr wehren, das hat doch alles keinen Zweck. Wir müssen uns irgendwie dieser Situation ja hingeben, wir müssen das irgendwie akzeptieren und wir können nicht mehr. Und das ist ja im Prinzip das Dramatische und auch das, finde ich, was stärker wahrgenommen werden müsste, diese unfassbare Resilienz, die die Taiwaner jeden Tag beweisen. Und das ist was ganz anderes als diese Videos, die, darüber ärgere ich mich dann auch schon sehr, ja vor allem von chinesischer Seite dann immer veröffentlicht werden. Wenn es dann wieder eine Militärübung gibt, dann auf allen Kanälen sieht man wieder die Raketen fliegen und man macht sich ja auch so ein bisschen zu einem Helfer irgendwie dieses Regimes, das im Prinzip den Taiwanern einfach nur sagen will, ihr habt das Recht, nicht frei und selbstbestimmt zu leben. Und deswegen, das ist, glaube ich, so meine Antwort. Lieber jetzt hinschauen, weil das, was China vorhat, passiert jetzt schon.
Nochmal anders gefragt, ganz am Schluss. Hat denn das Konzept Taiwan eine Zukunft?
Ja, also dann versuche ich es mal umzukehren. Sozusagen, eigentlich muss man sich ja fragen, ja, wenn du sagst, sozusagen diese kleine Insel, was soll's, dann muss man sich ja sozusagen fragen, warum will die Kommunistische Partei eigentlich so viel riskieren, um die zurückzuhaben? Die könnten das ja einfach lassen. Aber das ist ja, glaube ich, sozusagen der Kern des Ganzen. Warum ist die Kommunistische Partei so unfassbar besessen darauf? Das ist einfach, weil die Taiwaner zeigen, so kann Demokratie auf Chinesisch funktionieren. Und das ärgert natürlich die kommunistische Führung ungemein. Die Zivilgesellschaft, die Pluralität, die Rechtsstaatlichkeit, die Fähigkeit, Unterschiede auszuhalten und auszudiskutieren. Die Taiwaner zeigen ja im Prinzip, dass die Kernerzählung der kommunistischen Partei, es braucht eine Partei, es braucht die harte Hand, sonst zerfallen die Chinesen in Chaos, sonst würde es keine Entwicklung geben ohne die kommunistische Partei, kein neues China, ist ja der Slogan. Das stellt Taiwan ja in Frage. Und das ist sozusagen die Kernmotivation der kommunistischen Partei. Und deswegen würde ich immer sagen, mehr noch sozusagen gibt es jeden Grund, warum wir uns auch mit Taiwan als Gesellschaft auseinandersetzen müssen, weil sie genau das auf eine ja wirklich schon spielerisch einfache, unfassbar begeisternde Art das vorzeigen. Ja, und also wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja noch gar nicht über die komplexe, jüngere Geschichte Taiwans gesprochen. Die KMT ist nach Taiwan eingefallen und hat da ja eine Militärdiktatur errichtet. Und im Prinzip von wenigen Jahrzehnten haben die Taiwaner geschafft, sich friedlich zu demokratisieren. Es ist ja nicht einfach eine Demokratie gewesen. Die haben geschafft, ohne Gewalt miteinander sich von dieser historischen Belastung loszumachen und miteinander sich zu reformieren hin zu dieser Gesellschaft, die man eben heute sieht. Und immer noch gibt es diese Aufarbeitung der Gräueltaten in dieser Zeit. Das wird in Taiwan weißer Terror genannt. Die Aufarbeitung, die Frage, ja, wie geht man mit den indigenen Völkern, mit den Opfern dieser schrecklichen Taten um und so weiter. Es gibt so viele Beispiele davon, was wir von Taiwan auch lernen können. Und das finde ich einfach, das müsste noch viel mehr passieren. Und das wäre ja auch möglich, nicht auf Staatsebene, sondern zivilgesellschaftlich. Und da gibt es, glaube ich, noch unheimlich viel Spielraum.
Danke, Lea.
Ja, sehr gern.
Das war sie, unsere Folge zum Taiwan-Konflikt. mit der Lea Sahai. Sie ist Korrespondentin in China für die Süddeutsche Zeitung und für den Tagesanzeiger. Die Folge von «Apropos» hat Sibyl Hartmann und Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören es morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.